Hi Diana, ich bin es. Du, ich wollte dir nur sagen, heute kommt sie jetzt endlich die Folge, um die wir mehrfach von Hörerinnen gebeten worden waren. Ich habe das selber gar nicht so richtig als ein Thema gesehen, aber wir haben ja durchaus einige Mails bekommen, in denen viele mittelalte Frauen uns berichteten, dass auf einmal alte Angsterkrankungen wieder aufflammen oder neue entstehen, beziehungsweise sich auch alte Traumata wieder melden, die längst schon ja verarbeitet zu sein schienen. Ja, und dazu hat meine heutige Interviewpartnerin viel zu sagen. Hör mal rein, denn sie hat nicht nur viele gute Theorien dazu, warum das so ist, sondern auch Ansätze, wie man des Problems wieder Herr werden kann. Also, hör rein, bis bald, ciao.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Professor Dr. Tanja Michael. Sie leitet seit 2009 den Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie sowie die psychotherapeutische Universitätsambulanz und das Weiterbildungsinstitut für Psychotherapie an der Universität des Saarlandes. Sie arbeitet sowohl wissenschaftlich als auch therapeutisch und ist für beide Bereiche mehrfach ausgezeichnet worden. Als international anerkannte Expertin für psychische Erkrankungen, die im Zusammenhang mit Stress und aversiven Lebensereignissen stehen, wie Angsterkrankungen, Depressionen oder Traumafolgestörungen, publiziert sie regelmäßig in renommierten Fachzeitschriften. Und sie hat die aktuellen Behandlungsleitlinien der posttraumatischen Belastungsstörung mitverfasst. Hallo, guten Tag, Frau Professor Dr. Michael.
Guten Tag.
Wir haben uns an Sie gewandt, das hatten wir auch schon im Vorfeld ein bisschen angeteasert, weil sich bei uns im Postfach die Zeichen mehren, dass Frauen zwischen 40 und 60 vermehrt mit wiederaufflammenden Traumafolgen oder Angsterkrankungen zu kämpfen haben. Inwiefern können Sie so eine Beobachtung bestätigen in Ihrer Arbeit?
Wir können das bestätigen klinisch. Wir sehen in den Anmeldungen von unseren Ambulanzen, dass tatsächlich in dieser Lebensspanne sich besonders viele Frauen anmelden für eine Psychotherapie. Interessanterweise sieht man, wenn man die epidemiologischen Daten sich anschaut, dann sieht man nicht unbedingt, dass psychische Störungen besonders häufig erst auftreten. Aber unser klinischer Eindruck ist durchaus der, dass Leute, die auch eventuell schon vielleicht eine leichte Depression vorher hatten oder eine Angsterkrankung schon mal hatten, genau in diesem Lebensalter sich das verschlimmert. Und die Leute dann kommen, um Hilfe zu suchen.
Ich meine, viele, würde ich mal sagen, beschreiben sich vielleicht selber so, als so bin ich halt. Das und das sind sozusagen meine Eigenschaften. Aber was sind denn die Phänomene, mit denen sich das äußert im Alltag? So wiederkehrende Dinge, die wieder aufflammen. Welche Symptome treten da auf? Was tun diese Frauen und Männer ja wahrscheinlich auch dann?
Also es kommt jetzt natürlich wirklich sehr auf die einzelnen Personen drauf an, besonders häufig. Wie Sie es eben schon angesprochen haben, sind halt so depressive Erkrankungen, aber auch die Angsterkrankungen und die posttraumatische Belastungsstörung ist seltener im Vollbild, aber mit subklinischen Symptomen dann doch auch wieder sehr häufig, weil es haben ja leider doch relativ viele Leute in ihrem Leben mal traumatische Ereignisse durchleben müssen. Und nicht bei allen Leuten führen die zum Vollbild der sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung, aber viele haben dann halt eben doch Teilsymptome der Erkrankung, die dann auch genau in dieser Lebensphase häufig wiederkommen. Das wären dann so Symptome wie das Ereignis drängt sich wieder auf, man hat ungewollte Erinnerungen daran, man hat Albträume davon. Man findet es sehr schwer, konfrontiert zu sein mit sogenannten Remindern, die einen an das Ereignis halt erinnern. Man versucht, alles, was einen erinnern könnte, zu vermeiden. Und man hat so ein Gefühl der anhaltenden Bedrohung. Also man schläft schlecht, man kann sich schlecht konzentrieren und so Symptome in diese Richtung.
Was ist denn ein Trauma? Also was hat schon die Qualität eines Traumas?
Ein Trauma ist definiert als ein Ereignis, was entweder mit einem tatsächlichen Tod oder einem drohenden Tod oder ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt im Zusammenhang stehen. Man kann das selbst erleben, also dass man selbst Opfer von dieser Gewalt wurde oder das eigene Leben bedroht war. Oder man kann beobachten, wie jemand quasi verletzt worden ist oder umgebracht worden ist oder gestorben ist. Mhm. Leider weiß man halt auch in Deutschland, in so einem friedlichen, relativ friedlichen Land wie Deutschland, sind traumatische Ereignisse halt doch keine Seltenheit. Allein Kindesmissbrauch in jeglicher Form erleben relativ viele Leute, also so um die 20%, wenn man jetzt von ernsthaftem Missbrauch ausgeht. Aber dann sind natürlich auch sowas wie ernsthafte Erkrankungen, Autounfälle, zählen da auch mit rein, sodass man dann halt doch sagen muss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man während seines Lebens ein traumatisches Ereignis mindestens einmal erlebt, doch sehr hoch ist.
Ja, ich meine, übersetzt, wenn man den Körper betrachtet, dann ist es ja etwas, was sozusagen die Unversehrtheit des Körpers massiv erschüttert hat. Mhm. Und bei der Seele wäre es das Gleiche. Also das Gefühl von Unversehrtheit ist massiv erschüttert worden. Und wenn ich das so empfunden habe, dann ist es ein Trauma.
Ja, also in der Psychotraumatologie sind wir halt relativ streng mit der Definition eines Traumas. Weil ein paar Symptome tatsächlich, oder um die Störung zu erklären, ist es gut, streng zu sein. Aber insofern haben Sie auch recht. Es gibt viele andere stressige Ereignisse auch noch im Leben, die durchaus auch sehr aversiv sind und die auch psychische Symptome hinterlassen. Und das können jetzt auch tatsächlich mehr so Alltagsereignisse noch sein, wie Trennung, Scheidung, Arbeitsplatzverlust, Tod eines Angehörigen und so weiter. Und das sind natürlich, auch wenn wir die in der Psychotraumatologie vielleicht nicht als streng traumatisch, manche von diesen bezeichnen würden, heißt das aber nicht, dass diese Ereignisse keine Spuren hinterlassen würden.
Ja, und mit der Angsterkrankung, Sie hatten jetzt gesagt, was passiert bei Menschen, die Traumafolgestörungen haben oder wenn sie auch nicht das Vollbild aufweisen, Teile der Symptome. Bei Angsterkrankungen kann das ja auch unglaublich einschränkend sein, was ich dann tue und was nicht.
Angsterkrankungen sind sehr, sehr einschränkende Erkrankungen. Es gibt da halt unterschiedliche. Besonders häufig sind soziale Ängste, also dass man Angst davor hat, dass man andere Leute einem negativ bewerten. Aber auch agoraphobische Ängste oder Panikstörungen sind relativ häufig oder die generalisierte Angststörung. Was allen Angsterkrankungen sozusagen gemein ist, ist, dass sie mit einem sehr, sehr starken Vermeidungsverhalten einhergeht und deswegen sind sie auch so einschränkend im Alltag, weil die Leute halt versuchen, was auch verständlich ist, die Situationen, die angstauslösend sind, zu vermeiden und deswegen ist die Freiheit, was man im Leben machen kann, wo man sich hintraut, sehr deutlich eingeschränkt.
Und raten Sie zur Vermeidung?
Nein, natürlich
jetzt
nicht.
Das ist eine doofe Frage. Ja, aber ich meine, alle machen das.
Ne? Alle
Jeder
machen
von
das?
Uns macht das im Kleinen und wenn man es richtig hat, im Großen. Das ist ja keine kleine Frage. Ist es gut, es zu tun oder lieber nicht?
Nein, das ist keine kleine Frage. Und das mit der Vermeidung ist auch total verständlich. Es ist, wenn man jetzt tatsächlich sehr viel vermeidet und deswegen viele Sachen nicht machen kann, die einen Lebensfreude deswegen verhindern, weil man vielleicht nicht seine Kinder, die ausgezogen sind, in einer anderen Stadt besuchen kann, weil man es nicht schafft, mit dem Auto dahin zu fahren, dann beeinträchtigt mich das im Leben. Und diese Art von Vermeidung sollte man halt überwinden, um Freiheit im Leben zu haben. Heißt aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich verstehe das nicht, dass Patientinnen vermeiden. Jeder weiß, auch ich, dass die erste und natürliche Reaktion ist, wenn einem was unangenehm ist, dass man versucht, diese Situation zu umgehen. Und wenn man jetzt keine großen Nachteile durch die Vermeidung hat, weil es eigentlich egal ist.
Genau.
Oder durch die Vermeidung das Leben dich eingeschränkt wird, dann darf man auch vermeiden. Aber bei Patientinnen mit Angsterkrankungen fehlt viel im Leben, was sie auch vermissen vom Leben durch die Vermeidung. Und deswegen müsste man halt dann mit dem Patienten lernen, dass wie sie das durchbrechen können, dass sie nicht weiter vermeiden.
Also mir war jetzt wichtig, nochmal so einfach zu klären, wovon reden wir überhaupt, wenn wir hier von Trauma reden, wovon reden wir überhaupt, wenn wir hier von Angst reden. Mich schreit jetzt ein bisschen an, dass wir einmal ganz kurz über die Pandemie reden müssen, weil auch meine Erfahrung als Coach und Teambegleiterin ist, dass das ungeheure Spuren in der Gesellschaft hinterlassen hat. Und ich habe neulich einen Begriff dafür gelesen, der hieß allgemeine Nahtoderfahrung. Und das fand ich wirklich sehr treffend. Also es ist so ein Schock der Unversehrtheit der Gesellschaft gewesen. Oh, so zerbrechlich sind wir. Können auch solche Ereignisse Ihrer Erfahrung nach wirklich diese Qualität aufweisen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben selber in meiner Arbeitsgruppe relativ viel Forschung auch in der Pandemie gemacht oder zu der Pandemie gemacht und während der Pandemie gemacht. Und wir haben das auch in unseren Daten gesehen, dass psychische Symptombelastung angestiegen ist in der Pandemie. Bei Erwachsenen und vor allen Dingen auch bei Jugendlichen. Also bei Jugendlichen ist es noch gravierender, der Symptomanstieg, den wir sehen. Und der hält auch bis heute an. Wir machen auch immer noch eine Studie mit Jugendlichen, in dem wir sehen, dass die noch überhaupt nicht zurückgekehrt sind auf das frühere Niveau von Symptombelastung, sondern dass die immer noch sehr weit oben sind. Aber bei Erwachsenen haben wir eben auch gesehen, dass die psychische Symptomatik angestiegen ist. Da scheint es aber zu sein, dass sich da Leute jetzt zumindest, was psychische Symptomatik ist, doch wieder relativ gut erholt haben oder viele Leute wieder gut erholt haben. Und trotzdem muss man halt sagen, dass die Pandemie, da haben Sie absolut recht, das war ein Schock für viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen. Und wir haben auch zum Beispiel Experimentalstudien gemacht in der Zeit, die zeigen, dass dieser Stress, dieser Hintergrundstress durch die Pandemie, weil man war halt andauernd gestresst, weil man Angst hatte, sich anzustecken, weil man Angst hatte, dass sich Angehörige erkranken, weil man durch die Maßnahmen gestresst war, weil man viele Sachen nicht machen konnte, die einem gefallen haben. Das war ja ein ganzes Konglomerat an Sachen, die einen gestresst haben konnten, weil man vielleicht weniger verdient hat, weil man Angst um seinen Arbeitsplatz hatte und so weiter. Auf jeden Fall, ich rede jetzt mal von diesem allgemeinen Pandemie-Hintergrundstress, der sich bei jedem Einzelnen dann auch wieder anders zusammengesetzt hat, dass das interessanterweise auch bedeutet hat, wenn man jetzt noch ein anderes traumatisches Ereignis hat, unabhängig von der Pandemie, dass man stärker auf das reagiert hat, dass das mehr Symptome ausgelöst hat. Also das heißt, wir sehen etwas auch, dass Stress, tatsächlich starker Stress, egal ob der jetzt durch die Pandemie ist oder durch andere Lebensumstände, dass das einen vulnerabler macht, wenn unangenehme Sachen passieren im Leben, auf die stärker zu reagieren.
Mhm. Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Krasser Themenwechsel jetzt von kollektiver Nahtoderfahrung zu den Hormonen. Aber uns hören ja nun Frauen, die sich in der Lebensmitte befinden und sich auch mit dem Thema Hormonschwankungen befassen, zwangsläufig wegen der Wechseljahre. Gibt es Studien, die einen Zusammenhang zwischen diesen zunehmenden oder wieder aufflammenden Angst- oder Traumafolgenstörungen mit Hormonen in irgendeiner Form belegen?
Es gibt ein paar Studien zum Thema, allerdings nicht besonders viele. Und die Ergebnisse sind nicht konsistent. Also das heißt, im Moment von der Studienlage kann man nicht sagen, dass hormoneller Status einen Einfluss hat auf diese Symptome, die ich eben beschrieben habe. Das heißt aber nicht, dass es den nicht hat, sondern das heißt wirklich, dass es zu wenig Studien gibt. Also es gibt ein paar Studien, die sich angeguckt haben, Östrogen und Angst lernen und wie schnell man Angst lernt und vor allen Dingen auch wieder, wie schnell man Angst verlernen kann. Aber auch da sind die Ergebnisse inkonsistent. Aber es gibt auch tatsächlich nicht viele Studien, und es gibt mit Progesteron ein paar Studien, aber auch da ist die Studienlage inkonsistent. Und wahrscheinlich, man könnte aus theoretischen Annahmen, haben Sie absolut recht, würde das Sinn machen, dass hormoneller Status einen Einfluss hat darauf, wie schnell man Angst erwirbt und wie schnell man Angst auch wieder verlernt. Aber im Moment kann man es aus der Studienlage schlicht und ergreifend noch nicht herleiten oder sagen, das ist tatsächlich so.
Ich fand ganz interessant, da muss ich jetzt noch einmal nachhaken, dass Sie den Begriff Angst lernen verwenden.
Ah ja, Angst lernen in der Psychologie. Angst ist ja ein gelernter Prozess, also das beruht auf einer Lernerfahrung. Wir machen eine Erfahrung mit einer Situation, die angstauslösend ist, wie man halt auch andere Sachen erlernen kann im Leben. Und Angst ist ja auch ganz, ganz oft ein sehr gutes Gefühl, also ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, weil Angst schützt uns ja auch vor Gefahren. Und dann unterscheiden sich halt Menschen tatsächlich, wie gut sie überhaupt Angst erlernen können oder wie schnell sie eine Angstreaktion zeigen können. Und dann aber auch, wie schnell man quasi eine Angstreaktion wieder löschen kann. Und das ist auch nicht unbedingt das Gleiche. Zum Beispiel Menschen mit einer Angststörung neigen dazu, halt Angst besonders gut zu erlernen, aber haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten, diese Angst zu verlernen. Mhm. Aber Angst, all das, also jeder Mensch außer Psychopathen können Angst lernen und verlernen. Und die Einflüsse, was das moduliert, eben wie gut man auch Angst wieder verlernen kann, zum Beispiel, die sind relativ komplex und hormoneller Status könnte einer davon sein. Das waren eben diese Versuche, die man gemacht hat mit Östrogen, wo aber im Moment, wie gesagt, inkonsistente Ergebnisse sind. Aber was ich vorhin gesagt habe zu diesem Hintergrundstress, wie gestresst man ist, unabhängig von der konkreten Angstsituation, macht einen großen Einfluss darauf, ob ich die Angst wieder verlernen kann oder nicht.
Ja.
Oder wie ausgeschlafen ich bin.
Das ist ein weites Feld, das will ich gleich ganz in Ruhe mit Ihnen beackern. Ich finde nur interessant an diesem Begriff, dass es ja auch im Umkehrschluss heißt, wenn ich über Erfahrung lerne, dann kann ich auch mit neuen Erfahrungen verlernen. Oder zumindest überschreiben, wenn man das vielleicht so nennen will. Das wäre ja die Folge daraus, dass man also sich neue Erfahrungen ermöglicht, die mir helfen, es wieder zu verlernen, ohne dass es jetzt mal eben schnell ginge.
Unbedingt. Also man kann viel tun, glücklicherweise, auch sein Leben positiv zu gestalten und auch eigene positive Erfahrungen wieder zu machen. Und man muss halt wissen, wie das geht.
Genau, darüber sprechen wir gleich.
Aber das geht auf jeden Fall. Also man ist in diesen Prozessen nicht hilflos ausgeliefert.
Ja, und ich meine, da schließt sich der Kreis nur einmal ganz kurz, um das zu machen, um diese Schleife zuzubinden zur Vermeidung. Wenn ich vermeide, kann ich halt nicht neu lernen.
Genau, das ist das große Problem von der Vermeidung, dass ich halt nicht lerne. Okay, es funktioniert. Es ist zwar am Anfang stressig und am Anfang fühle ich mich nicht wohl, aber ich kann das durchstehen und das klappt trotzdem.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen abgehakt, weil wir einfach noch keine evidenzbasierten Studien haben, die sagen, ja, genau ist so. Das Thema Hormone, aber Sie haben doch gesagt, naja, aber in der Lebensmitte im Vorgespräch zu mir gibt es natürlich schon Dinge, die das Wiederaufflammen oder die Entstehung von Depressionen, Ängsten, Traumafolgestörungen begünstigen. Welche sind das? Und jetzt dürfen Sie auch gerne mit Ihrem Schlaf kommen.
Also, ich würde jetzt wirklich sagen, das sind sehr viele, weil ich habe Ihnen das ja auch bestätigt. Das ist tatsächlich, wir sehen, dass viele Leute gerade zu dieser Zeit zu uns kommen und um Hilfe fragen, weil sie jetzt auf einmal ein bisschen mehr externe Hilfe brauchen als vorher. Und das sind eventuell auch Effekte durch weibliche Hormone, indirekte Effekte, wie zum Beispiel Schlaf. Wir wissen zum Beispiel, also dass schlechter Schlaf ein absoluter Risikofaktor für psychische Symptombelastung ist. Und zwar genau für die wir jetzt schon hatten, für die Depression und für die Angst und für die psychische Traumafolgestörung. Und wir wissen halt, dass wir in den Wechseljahren schlechter schlafen. Das heißt, das könnte so ein indirekter Effekt sein. Aber auch unabhängig jetzt von hormonellen Status ist schlechter Schlaf wirklich ein unglaublicher Risikofaktor für psychische Symptombelastung. Das heißt, egal aus welchem Grund man schlecht schläft, man sollte sich unbedingt kümmern um einen guten Schlaf, weil damit kann man sehr, sehr, sehr viel tun für die eigene psychische Gesundheit. Und dann gibt es in diesem Lebensalter auch noch andere Faktoren, die quasi mitbedingen, warum man vielleicht etwas vulnerabler ist, weil es ist eine Phase der großen Umbrüche. Und alles, was mit Veränderungen und Umbrüchen zu tun hat, ist halt für Menschen schwierig, das stellt einen Stress dar, vielfach ziehen Kinder aus und man betrauert das, dass die Kinder nicht mehr da sind, Eltern werden krank vielleicht und hilfsbedürftiger, die Wechseljahresymptome setzen ein oder setzen andere so Abnutzungserscheinungen im Körper ein, dass man merkt, oh, meine Lebenszeit ist begrenzt, mein Körper fängt an, das ist noch nicht jetzt schlimm normalerweise in dem Alter, aber man merkt so, ah, naja, jünger wird man auch nicht und es zwickt hier schon mal und es zwickt da schon mal und man muss sich quasi auseinandersetzen und akzeptieren, dass das Leben endlich ist und dass der eigene Körper sich verändert. Und das sind alles so ganz vielfältige Sachen, die dazu beitragen, dass alles das, was ich vorhin gesagt habe und hinter diesem Hintergrundstress, dass der sich halt erhöht tatsächlich. Und das macht uns vulnerabler, weil je höher sozusagen das Stressniveau, auf dem wir uns bewegen, schon ist, desto leichter, dann braucht man nur noch so kleine weitere Stressstimuli, bevor man über so eine kritische Schwelle kommt.
Ja.
Deswegen ist das wahrscheinlich nicht nur eine Sache, warum man in diesem Lebensalter halt das besonders schwierig oder das besonders anstrengend empfinden kann, sondern das sind so ganz, ganz viele Sachen zusammen, die halt alle bewirken, dass unser Stressniveau relativ hoch ist und dass wir deswegen manchmal dann auch schon in Situationen reagieren, wo wir gesagt hätten, oh ja, das hätte ich aber früher anders weggesteckt. Oder später, manchmal steckt man das dann auch wieder besser weg, wenn sich da vieles beruhigt hat wieder.
Ja, ich fand aber ganz interessant, beim Vorgespräch hatten Sie auch gesagt, das ist so eine akkumulierte Erschöpfung auch. Ja. Also über viele Jahrzehnte Anstrengung, Doppelbelastung, Rush-Hour, dann schlittert man meistens in die nächste mit zu pflegenden Eltern, häufig oder zumindest dem Thema, was dann aufkommt. Und parallel dazu, das fand ich auch ganz spannend, haben Sie gesagt, es ist dann eben auch, wenn die Kinder ausziehen und vielleicht nicht gleich die Eltern zu pflegen sind, eine fehlende Ablenkung. Und da wollte ich, also ne, weil man halt nicht mehr so geschäftig ist, sondern man hat dann wie so eine Art, ich hatte dieses Bild, so diese Tom und Jerry Comic, wo die Leute dann so in der Luft laufen und irgendwann kracht man dann runter. Und da wollte ich auch nochmal im Zusammenhang mit dem Thema Schlaf darauf eingehen, was macht das Gehirn eigentlich normalerweise, zum Beispiel im Schlaf, um mit diesen Stressoren, die wir vielleicht auch in der Kindheit mal hatten, sei es durch Missbrauch, durch was auch immer oder andere traumatische Erlebnisse, fertig zu werden, was es dann eben nicht mehr so gut kann. Wie funktioniert das Gehirn eigentlich? Und wo hat es da die Schwäche in diesem Lebensalter? Zum Beispiel durch fehlenden Schlaf.
Also, wenn man ganz kurz erstmal zu dem Schlaf geht. Also wir schlafen aus mehreren Gründen. Einmal für unsere körperliche Erholung, aber wir schlafen vor allen Dingen auch oder unter anderem auch, um uns an bestimmte Sachen zu erinnern und um bestimmte Sachen zu vergessen. Also das klingt jetzt paradox, wir schlafen zu erinnern und wir schlafen, um zu vergessen. Im Schlaf wird quasi bestimmt, was in unserem langen Langzeitgedächtnis tatsächlich vorkommt. Das wird immer wieder neu reingeschrieben ins Langzeitgedächtnis im Schlaf. Und da geht es um Fakten eigentlich. Also da werden so Fakten ins Gedächtnis geschrieben, wichtige Fakten, weil sie wollen sich nicht erinnern in 10 Jahren noch, wo sie gestern geparkt haben. Das ist ihnen in 10 Jahren komplett egal.
Mir würde gestern schon reichen, aber egal.
Genau.
Aber wenn ich mich da erinnern könnte.
Das sind so eine Information, die wollen sie irgendwie am Abend noch wissen, damit sie ihr Auto wiederfinden, aber das wollen sie nicht in einer Woche noch wissen. Und so.
Ja.
Das sind deswegen so Fakten, die werden aussortiert sozusagen, die werden nicht getaggt, deswegen werden die nicht ins Langzeitgedächtnis, also ins lange Langzeitgedächtnis geschrieben. Da sollen so Sachen rein, die wirklich wichtig sind für ihr späteres Leben auch noch. Dann hat Schlaf aber auch noch diese Funktion eben, ich habe schon gesagt, erinnern und vergessen. Und Schlaf hat vor allen Dingen auch noch die Gedächtnisfunktion, dass Emotionen abgeschwächt werden. Also Emotionen, die mit bestimmten Gedächtnisinhalten verbunden sind, werden wie gerade jetzt mit traumatischen oder sehr emotional unangenehmen Ereignissen, also es muss nicht immer gleich ein Trauma sein, das reicht auch, dass man sich zurückgesetzt gefühlt hat, enttäuscht gefühlt hat, traurig gefühlt hat. Das sind alles so Ereignisse, die, also bei uns gehen ja viele Sachen mit Emotionen einher. Und diese negativen Emotionen, die werden quasi abgeschwächt, immer und immer wieder im Schlaf, dass man irgendwann ein Ereignis, wie zum Beispiel, ich bin nicht eingeladen worden von einer Bekannten zu ihrer Feier und bin darüber enttäuscht, dass ich irgendwann ein paar Monate, ein paar Wochen später mich schon daran erinnern kann, dass die mich nicht eingeladen hat, aber dass dieses akute Gefühl der Enttäuschung nicht mehr dazu kommt. Und sowas passiert alles im Schlaf tatsächlich.
Das heißt, unser Gehirn ist zu einem Großteil auch damit beschäftigt, im Kleinen würde man sagen, zu filtern, aber eben auch wirklich zu unterdrücken, also sprich Sachen auch wegzudrücken, die nicht total relevant erscheinen.
Ja, das passiert im Schlaf, aber auch nicht nur im Schlaf, sondern das passiert auch tagsüber.
Mhm.
Das ist ein ganz spannender Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben, weil diese Unterdrückung oder Inhibition von Inhalten, Gedankeninhalten, Gedächtnisinhalten, die ist ein ganz, ganz wichtiger Regulierungsmechanismus für unsere Stimmung. Weil unsere Stimmung ist am Tag auch sehr, sehr häufig davon beeinflusst, um was wir uns erinnern. Weil Erinnerungen können ausgelöst werden durch Stimuli, auf die wir so per Zufall treffen. Tatsächlich, also man riecht was und dann erinnert einen das an die Großmutter oder man hört einen Song im Radio und das erinnert einen an die große Liebe, die erste Liebe oder vielleicht eine schreckliche Feier, wo man war, was auch immer. Also Erinnerungen können ja positiv oder negativ sein und werden so ausgelöst durch zufällige Hinweisreize, auf die man trifft. Aber jetzt hat das Gehirn immer noch einen schönen anderen Mechanismus, so diesen Inhibitionsmechanismus, weil eigentlich ist unser Gehirn darauf getrimmt, die meisten Erinnerungen nicht sofort hochkommen zu lassen. Weil wenn ich jetzt gerade zum Beispiel mit Ihnen in diesem Podcast rede, dann möchte ich mich ja darauf konzentrieren, was ich sage, Ihnen gut zuhören und möchte nicht überschwemmt werden von Erinnerungen, die einfach so aufbloppen bei mir, weil ich aus dem Fenster gucke und was sehe. Und deswegen hat unser Gehirn diesen Mechanismus, dass man auch Erinnerungen unterdrücken kann, also so aufkommende Erinnerungen unterdrücken kann. Und der funktioniert auch umso besser, je ausgeschlafener man ist und je weniger gestresst man ist. Und das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, um tatsächlich sowas wie psychische Resilienz zu haben. Und man kann das auch trainieren, unangenehme Erinnerungen tatsächlich bewusst nicht zu erinnern. Ist aber viel schwieriger, wenn man unausgeschlafen ist und gestresst ist.
Energie kostet auch.
Ja, das kostet Energie tatsächlich richtig. Und auch das ist tatsächlich in diesem Zustand, in dem man ist, in diesem mittleren Lebensalter, von dem ich wirklich der Überzeugung bin, dass man da jahrelang von, Müdigkeit angesammelt hat tatsächlich, dass einem das besonders schwierig fällt und dass das auch mit ein Grund ist, warum man anfälliger wird für so negative Erinnerungen und Grübeltendenzen, dass man eher noch mehr grübelt.
Ja, genau. Zum Grübeln kommen wir auch gleich. Mir war eine Sache noch wichtig zu sagen. Wenn uns jetzt Hörerinnen hören, die schlecht schlafen, dann sagen sie, ja super, das weiß ich auch, dass ich schlafen sollte. Ich kann halt nicht. Ja?
Ja.
Das ist ja das Problem. Weil ich liege dann mit den Sachen wach und wälze mich und keine Ahnung, wie denn bitte? Wenn Sie es mir sagen, dann mache ich es gerne, aber ich weiß es halt nicht.
Ja, das ist natürlich total wichtig. Das stimmt. Alle Leute wissen eigentlich, dass sie gut schlafen sollten oder dass sie sich bewegen sollten und mehr Sport machen, weniger Zucker und so weiter. Das sind so Binsenweisheiten eigentlich oder jeder weiß das. Wie man das umsetzt, ist immer eine andere Sache. Da gibt es aber wirklich gute Tipps und Tricks für auch. Man kann das lernen, gut zu schlafen. Also manche Leute sind halt begnadete Schläfer und können das von alleine relativ gut, andere Leute können das nicht so gut. Man kann das aber lernen. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Wechseljahre hinkommen, muss man eventuell gucken, ne, ob die hormonelle Einstimmung passt.
Genau, aber, da haben wir viele Folgen auch
genau,
zu.
Genau, da haben wir also, viele genau. Folgen zu, da muss ich jetzt nichts zu sagen. Man kann das aber auch tatsächlich erlernen. Und ganz wichtig ist, dass man den Schlaf wirklich nicht nur so sagt, ja, das ist wichtig, sondern dass man es wirklich, wirklich wertschätzt.
Priorisiert
man,
auch, ne?
Ja, dass man das priorisiert. Dass man wirklich sagt, okay, das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das mache ich auch zu meiner Herzensangelegenheit, dass mir der Schlaf wichtig ist. Und dann ist paradoxerweise am wichtigsten tatsächlich, dass man auch so ein regelmäßiges Schlafrhythmus aufbaut und dass man vor allen Dingen auch aufsteht am Morgen, immer zur gleichen Zeit. Weil um einzuschlafen gibt es so mehrere Prozesse, wann man einschlafen kann. Man braucht aber Schlafdruck zum Einschlafen. Und den Schlafdruck, der baut sich über quasi die Wachphasen am Tag auf. Und wenn man halt am Sonntag zum Beispiel erst um 11 aufgestanden ist, weil es halt Sonntag ist und das so schön gemütlich ist und man endlich mal ausschlafen konnte, dann ist auch das wieder total verständlich. Dann hat man aber am Sonntagabend, wenn man um 10 ins Bett gehen will, weil man am Montag wieder um 6 aufstehen will, nicht genug Schlafdruck und kann nicht einschlafen. Und das haben ganz, ganz viele Leute fast jede Nacht von Sonntag auf Montag, so ein Mini-Jetlag nennen wir das. Und deswegen ist es wichtig, dass man dann eigentlich wäre es dann eben auch wichtig, auch am Sonntag früh aufzustehen.
Also, super, ne? Dann mache ich ja alles richtig. Ich werde jeden Tag um 5 Uhr wach. Ist ja super.
Ja, aber was ich sagen wollte, wichtig ist, viele Patienten sagen mir dann, ja, aber Frau Michael, aber am Samstagabend, da kann ich doch endlich meine Lieblingsfilm gucken, meine Serie oder dies und das machen. Und dann sage ich, ja, das stimmt, aber wenn sie dann müde sind, gehen sie dann bitte trotzdem ins Bett. Man sollte allerdings tatsächlich auch erst schlafen gehen, wenn man müde ist. Und das Aufstehen am nächsten Morgen ist dann wichtig, nicht unbedingt, wann man ins Bett geht, sondern man kann sich dann, was viele Leute als Fehler machen, ist, wenn sie dann denken, oh, dann muss ich aufstehen, dass sie dann denken, dann müssten sie gleich wieder irgendwas arbeiten. Ich sage nicht, man soll sonntags morgens aufstehen, um dann die Wäsche zusammenzulegen oder irgendwas
Ach so.
Zu machen, sondern man soll aufstehen, damit man am Abend genug Schlafdruck hat und dann was Schönes machen. Dann soll man dann vielleicht den Film gucken. Im Bett darf man das meinetwegen auch oder auf dem Sofa. Dann kann man all diese Sachen machen, die, auf die man Lust hat, ein schönes Buch lesen, Musik hören, die kann man dann an dem Morgen machen. Also das ist so tatsächlich wichtig. Das ist, glaube ich, wenn man nur einen Tipp geben darf, ist das der wichtigste.
Sie haben das Thema Grübeln eben schon angesprochen. Da wollte ich unbedingt noch was zu sagen, weil das ja auch zusammenhängt mit diesem Thema Ablenkung, was wir schon so gestriffen haben. Viele kennen das, man liegt nachts wach und grübelt und das Gehirn arbeitet sozusagen assoziativ. Man kommt vom Hölzchen auf Stöckchen, von dem Werkstatttermin hin zu, oh Gott, ich muss noch eine Mammographie machen, bis hin zu, oh Gott, das Kind muss dieses oder jenes oder hoffentlich schafft es morgen seine MBA, was auch immer es ist. Wie schafft man es, mit dem Grübeln aufzuhören und warum ist das so wichtig? Vielleicht mögen Sie dazu noch mal was sagen, wie man das konkret macht.
Also zuerst zu der Wichtigkeit, Grübeln ist das Gift für die Seele. Auch das muss man sich bewusst machen, weil da gibt es Unmengen an Studien, die das zeigen, dass Grübeln einer der größten Risikofaktoren eben für all diese Erkrankungen, die da ist, wie Depression, Angst, posttraumatische Belastungsstörung und so weiter, also für eigentlich jede psychische Erkrankung, die es da gibt und für schlechten Schlaf. Also weil wenn man grübelt, schläft man auch schlecht tatsächlich. Deswegen darf man grübeln wirklich nicht. Und auch hier fängt es an, ein bisschen ähnlich wie mit dem Schlaf. Man muss sich das zur Herzensangelegenheit machen und sagen, okay, das ist mir wirklich wichtig, ich will nicht grübeln. Weil daran scheitern ganz viele Leute. Die Menschen wissen, Grübeln tut mir nicht gut, da fühle ich mich irgendwie hilflos, ängstlich, ohnmächtig, wütend und so weiter und so weiter. Machen das aber trotzdem, weil sie auch denken, oh, das ist aber wichtig, dass ich über all diese Dinge nachdenke, dass das wichtige Themen sind, die einen Raum brauchen. Und jetzt will ich nicht sagen, dass die Themen, über die man dann nachdenkt, nicht einen Raum brauchen. Die brauchen aber keinen grüblerischen Raum, sondern die brauchen so einen konstruktiven Nachdenkraum. Und wie macht man das jetzt, vom Grübeln zum konstruktiven Nachdenken zu kommen, ist, dass man sich am besten, wenn man sagt, okay, doch, das sind wichtige Themen, dass man sagt, okay, ich denke da heute drüber nach, eine Viertelstunde lang, dann kann man sich eine Zeit aussuchen, eine Zeit, an der man sich normalerweise gut fühlt. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Je nachdem, wie es in den Tagesablauf reinpasst. Manche Leute machen das gerne am Morgen. Andere Leute sagen, okay, das mache ich zwischen Abendbrot und Tagesschau. Nehme ich mir eine Viertelstunde Zeit, aber nicht länger. Und dann muss man aufhören. Und am besten ist, man formuliert die Gedanken aus. Das heißt, man kann die sich aufschreiben, dass die kohärent werden. Oder man spricht mit jemandem. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das so kohärent wird. Dann muss man sich, wenn man merkt, man ist jetzt nicht mehr konstruktiv, sondern man ist wieder bei diesen Fragen, warum ist das so, warum habe ich das damals so gemacht, warum habe ich da, und das führt alles zu nichts, dann muss man aufhören und sich ablenken. Tatsächlich, ablenken ist dann super gut, dann muss man irgendwas anderes machen, was quasi das einem erfüllt, was einem keinen Platz mehr lässt zu grübeln. Und hier ist jetzt sehr, sehr unterschiedlich auch wieder, was die Leute machen. Manche Leute machen Sport, manche Leute machen Musik, manche Leute machen Handarbeit, manche Leute machen Modellbau, manche Leute kochen, manche Leute telefonieren mit jemandem. Es ist im Prinzip egal, was man macht. Man muss eine Tätigkeit erfinden, die einen erfüllt, komplett ausfüllt, also die möglichst angenehm ist, damit man halt so eine unangenehme Grübelaktivität mit was Angenehmem ersetzt und die einem aber keinen Platz lässt, weiter zu grübeln.
Ja, ich meine, das vielleicht auch nochmal, weil man es jetzt schon so viel überall gelesen hat, denkt man, ja, habe ich schon mal gehört. Aber es ist auch neurowissenschaftlich keine Kleinigkeit, die Erkenntnis, dass das Gehirn wirklich nur eine Sache kann.
Das Gehirn kann nur eine Sache, ja.
Genau. Und wenn ich mich beschäftige mit, was muss nochmal in dieses Rezept rein, dann kann ich nicht grübeln.
Ja.
Ja, das ist wirklich, das muss man sich mal so klar machen, das ist einfach nicht möglich.
Genau.
Und das ist so spannend, weil ich glaube, vielfach so in dieser Küchenpsychologie-Schreiberei ist so dieses Ablenken hat einen total schlechten Ruf.
Das Ablenken hat einen schlechten Ruf und das ist falsch. Ich glaube, das hat einen schlechten Ruf, weil es auch falsch ist, negative Emotionen nie zuzulassen, sondern es ist auch wichtig, dass man negative Emotionen fühlen kann und akzeptieren kann, um sie dann zu verarbeiten und davon wegzukommen. Aber während man grübelt, werden überhaupt gar keine negative Emotionen verarbeitet, sondern da passiert das Gegenteil von, weil Grübeln ist ja eher eine kognitive Angelegenheit und Emotionen werden nur so kurz angerissen, werden aber nicht verarbeitet und deswegen muss man sich von dem Grübeln unbedingt ablenken, was aber nicht heißt, dass man jedes Mal versuchen sollte, eine negative Emotion nicht zu spüren.
Genau, sondern man darf die spüren. Die Frage ist nur, kastel ich es ein, würde der Bayer sagen. Ja, also
genau.
wie viel Raum gebe ich der Sache? Sie haben ja auch gesprochen über dieses kohärente Formulieren, also nicht dieses assoziative, kurze drauf rumdenken, was sich dann so im Kreis dreht, sondern ganze Sätze, und hatten auch dieses Sprechen als Alternative zum Schreiben vorgeschlagen. Mhm. Aber auch da kann ich mir denken, gilt es wahrscheinlich einiges zu beachten, wie ich über das spreche, was ich fühle.
Mhm, auf jeden Fall. Also man sollte versuchen, wenn man redet, sich ein gutes Gegenüber zu suchen sozusagen, die empathisch zuhört und eventuell einem auch korrigiert so manchmal so. Also weil man hat im Grübeln stehen immer so ganz viele widersprüchliche Sachen nebeneinander. Und wenn man quasi mit einer Person redet, wird einem das oft schon selber klar, dass das gar nicht alles zu so seiner passt, was man sagt. Oder das Gegenüber kann einem das quasi auch nochmal kurz zurückmelden. Ah, wie passt denn das zusammen mit dem, was du mir gerade eben gesagt hast? Man kann aber selber auch versuchen, darauf zu achten, dass man sich selber mehr so konstruktive Fragen im Grübeln stellt. Also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, was passiert ist, dass man dann sagt, wie ist es zu der Situation gekommen und wie kann ich dem jetzt begegnen, was kann ich machen, dass man so versucht, auf konkrete Sachen zu gehen und nicht irgendwie, ach, warum ist das nur passiert, wie furchtbar ist das?
Immer ich.
Genau.
Also systemischer zu fragen auf eine gewisse Weise, ja? Also wie kam es dazu, wer hat was in welcher Weise getan, was ich grundsätzlich.
Und dass man sich dann, wenn es beim Grübeln jetzt, also weil heutzutage redet man in der Psychologie über repetitives, negatives Denken, weil das sind dann auch die zukünftigen Sorgen mit inbegriffen sozusagen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Ereignis aus der Vergangenheit ist, dass man, wenn man da darüber nachdenken möchte, dass man sich vergegenwärtigt, auch nochmal, wie war denn die Situation? Weil viele Leute lassen das völlig außen vor, warum sie sich damals so verhalten haben, wie sie es gemacht haben. Und wenn man dann sagt, so ja, wie war es genau? Welches waren meine Beweggründe, dass ich das und das gemacht habe? Dann fällt einem auch vieles ganz anders nochmal ein, wie die Situation eben war und vielleicht auch, okay, wie man es nächstes Mal anders machen könnte. Also man kann wirklich was gegen Grübeln machen. Und ganz ehrlich, in der Therapie sieht man auch, wenn man schafft, dass die Leute nicht mehr grübeln, dann ist ganz, 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 ganz viel geworden in der Therapie schon mal. Und deswegen ist Grübeln tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kann man aber auch viel alleine machen schon tatsächlich für sich selber.
Bitte, es eben nicht machen.
Genau,
also genau, nicht oder machen. Alleine, ja, gute Dinge finden, sich abzulenken. Das, was man heute überall liest als Self-Care und schon fast so ein bisschen wie so ein Monet-Bild, so ein bisschen ausgelatscht schon ist, dessen Schönheit sich dann gar nicht mehr vermittelt, aber es ist genau das, was Sie sagen. Also sich dann die guten Dinge tun, um sich und das eigene Gehirn sozusagen abzulenken.
Ja.
Es gibt ja solche Methoden, EMDR, Wingwave oder Klopftherapie. Das sind jetzt drei unterschiedliche Methoden, aber haben Sie das Gefühl, diese Dinge können helfen?
Also das EMDR ist relativ gut erforscht für Traumafolgestörungen und das hilft. Also wenn
können Sie ganz kurz sagen, was das ist? Also wie das ganz, ganz kurz, wie das funktioniert?
Ja, also das ist eine Methode, in dem die Patienten, also in der Ursprungsmethode, den Finger Therapeuten oder der Therapeutin folgen, während sie über schwierige Dinge sprechen. Und dann wird halt, während diese Augenbewegungen ausgeführt werden das traumatische Ereignis verarbeitet. Und das hilft tatsächlich. Also da gibt es viele Studien zu, das ist eine ganz anerkannte Therapiemethode gegen posttraumatische Belastungsstörungen. Ja, man kann sagen, das hilft, wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Wenn man jetzt keine hat, dann weiß man bei all diesen Methoden immer nicht, ne? Da gibt es schlicht und ergreifend keine Untersuchungen, ob das hilft oder nicht. Aber EMDR kann man sowieso eigentlich nicht mit sich selber machen, sondern das kann man nur mit ausgebildeten EMDR-Therapeutinnen machen. Und die würden das ja auch nur machen, wenn es tatsächlich eine Indikation.
Wenn es einen Grund gibt, also nicht irgendwie so im trüben Fischen, sowas ist dann alles in deinem Unterbewussten, sondern es gibt ein konkretes Ereignis und das wird von einem Fachmann.
Es gibt ein konkretes Ereignis und man braucht auch einen gut ausgebildeten Therapeuten dafür tatsächlich.
Vielleicht nur ganz kurz mit diesen Fingern, also der Therapeut macht den Finger hin und her, Daumen oder Zeigefinger, glaube ich, und man folgt dieser Bewegung mit den Augen hin und her und die Theorie ist, dass dann beide Gehirnhälften aktiviert werden oder was steckt dahinter?
Die Theorie, da wird noch drüber gestritten, warum das hilft. Also wir wissen mittlerweile, es hilft bei posttraumatischer Belastungsstörung. Und warum das jetzt hilft, da gibt es ganz unterschiedliche.
Weiß der Geier.
Da gibt es unterschiedliche Annahmen zu. Aber die im Moment am wahrscheinlichsten ist, ist, dass es über den Gedächtniseffekt wieder vermittelt wird. Und zwar, dass weil es helfen auch noch so andere Methoden, weil wir wissen auch mittlerweile, es gibt Hinweise, dass zum Beispiel, wenn man so andere räumliche Aufgaben macht, dass die auch helfen, dass emotionale Gedächtnisinhalte sich abschwächen, also dass das nicht mehr so emotional hinterher erinnert
wird. Weil man mehrdimensional denkt sozusagen, genau. Und, auf eine gewisse Weise.
Mhm. Und die Idee dahinter ist, dass unser Gedächtnis ja auch nur unser Kurzzeitgedächtnis jetzt geht es ums Kurzzeitgedächtnis, nicht ums Langzeitgedächtnis, ist, dass das nur eine begrenzte Kapazität hat, Sachen gleichzeitig zu verarbeiten. Und wenn man so räumliche Sachen verarbeiten muss, plus die Inhalte verarbeiten muss, dass quasi weniger Zeit dafür bleibt, diese schweren Emotionen einzuspeichern, dass die einfach nicht so gut eingeschrieben werden. Das ist im Moment die Annahme, die am wahrscheinlichsten gilt. Aber auch hierzu muss ich vorsichtig sagen, wenn Sie mich in 5 Jahren nochmal wieder dazu fragen und es mehr Forschung gibt, vielleicht werde ich Ihnen was anderes sagen. Hat noch nicht so einen hohen Evidenzgrad jetzt, dass ich sagen könnte, das ist es, wir wissen genau den Mechanismus. Okay. Der dahinter steckt, warum das hilft.
Und jetzt muss ich es noch einmal fragen, Wingwave und Klopftherapie, was nach meiner Lesart ähnlich funktioniert, das ist so ein Überschreiben.
Da muss ich ganz ehrlich zu sagen, da gibt es jetzt zumindest im Traumabereich, aber ich kenne auch aus dem Angstbereich nicht wirklich Studien, die das belegen. Also es wird auch, Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, ich bin auch in der Leitlinienkommission für posttraumatische Belastungsstörungen und wir sind gerade wieder einen neuen Prozess, quasi alle auch alternativen Therapien, die zusätzlich zu traumafokussierter Psychotherapie helfen können. EMDR ist übrigens eine traumafokussierte Psychotherapie, weil man redet ja auch über das Trauma. Da kommen die alle nicht drin vor. Es gibt keine Evidenzlage. Das heißt, es ist mehr so anekdotisch im Moment. Und ich persönlich habe auch keine Erfahrung. Wir arbeiten damit nicht therapeutisch. Und deswegen kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht äußern dazu.
Okay, wir stützen uns auf das, von dem wir wissen, dass es hilft. Und soweit ich weiß, wird EMDR ja wirklich auch für SoldatInnen, also wirklich schwere posttraumatisch.
Ja, EMDR ist ein absolut etabliertes Verfahren. Ja.
Gibt es etwas, wonach ich Sie nicht gefragt habe, was Ihnen aber noch ganz wichtig ist zu sagen in diesem Zusammenhang?
Naja, was ich vielleicht einfach nur nochmal als Wiederholung, was ich gesagt habe, diese Akkumulation von Erschöpfung und von so ganz viel Stress, die man hat, weil man zu viele Sachen handeln muss, dieser Hintergrundstress, der ist tatsächlich, macht einen vulnerabel. Das heißt, es lohnt sich immer, zu versuchen, den Stress, den man erlebt, zu reduzieren. Und das kann man halt durch verschiedene Sachen machen. Entweder, man übernimmt weniger Aufgaben, tatsächlich.
Klingt supi.
Ja, das kann man probieren, weil manche Leute übernehmen sich ja auch im Alltag immer wieder, auch in ihrer Freizeit tatsächlich, haben dann noch in der Eindruck, ich muss im Freizeit auch immer leisten, leisten, leisten. Und da kann man manchmal Stressreduktion machen, indem man dann halt sagt, nein, ich muss nicht für jedes Fest einen Kuchen backen oder mich melden, da mitzuhelfen, obwohl das eigentlich toll ist, wenn Leute mithelfen, aber ich kann es jetzt halt nicht. Ich brauche mehr Zeit für mich. Oder dass man halt tatsächlich so seine Freizeit so gestaltet, dass sie einem wirklich zu einem passt, dass man sich erholt, weil viele Leute, gerade in der heutigen Zeit, mit Social Media und so, machen Sachen auch in ihrer Freizeit fast nur, dass sie sagen können, oh, ich habe dies und jenes und welches gemacht, aber gar nicht unbedingt die Sachen, die einen wirklich gut tun in der Freizeit.
Ja.
Und da kann man wirklich auf sich achten.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt echt gelernt im Gespräch mit Ihnen, Selfcare ist keine Lappalie.
Nee.
Ja, sondern nicht. Es ist die fundamentale Voraussetzung für eine gesunde Psyche.
Unbedingt.
Wir wollten auf Ihr Buch hinweisen und tun das hier. Vielleicht mögen Sie einmal sagen, was es mit diesem Buch auf sich hat.
Also ich habe ein Buch geschrieben mit meiner Co-Autorin, der Corinna Hartmann, was heißt 55 Fragen an die Seele. Und das richtet sich an Menschen, die gerne ihre psychische Gesundheit verbessern möchten, nicht unbedingt an Menschen, die hier wirklich schon eine handfeste psychische Erstörung haben. Das heißt, es ist kein Ersatz für eine Therapie, sondern der Anspruch des Buches ist, zu erklären, wie unsere Psyche, unsere Seele funktionieren und tatsächlich, was man machen kann im Alltag, damit es einem besser geht. Und basieren tut das Ganze wirklich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf anerkannten psychotherapeutischen Verfahren.
Genau, den Link dazu gibt es in den Shownotes. Aber ich finde es auch super, was Sie nochmal gesagt haben. Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, mit den paar besprochenen Tipps, die wir hier ausgetauscht haben miteinander, ließe sich eine Psychotherapie ersetzen für jemanden, der sie braucht.
Nein, gar nicht.
Also wenn jemand eine schwere Traumafolgestörung hat, dann ist es mit ein bisschen Stricken nicht getan. Das tut gut. Mhm. Aber es ist mehr als das. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, jetzt hier zum Abschluss zu sagen. Aber ich fand doch nochmal einfach interessant, diese Zusammenhänge zu sehen, ne? Wie klar das Befinden, das körperliche Befinden wirklich einen ganz klaren Zusammenhang hat mit unserer psychischen Gesundheit und wie es uns damit geht. Also vielen, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben, Professor Dr. Michael.
Sehr gerne. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das hat mir auch total Spaß gemacht. Es ist immer wieder faszinierend, wie dieses Gehirn funktioniert. Ich kann davon gar nicht genug kriegen. Das schlägt sich vielleicht auch in der Themenauswahl dieses Podcasts nieder. Aber das fand ich wirklich ein wichtiges Thema, denn uns haben wirklich viele Frauen geschrieben, die sagen, könnt ihr mal was dazu machen? Ich merke auf einmal, ich werde irgendwie überschwemmt von alten Gefühlen, alten Erinnerungen und so weiter. Insofern, danke. Danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns weiterhin über eure Mails und das ist auch in dem Zusammenhang nochmal ganz wichtig zu sagen und auch wirklich über euer Vertrauen, denn natürlich steht auch in diesen Mails drin, was euch bewegt und das ehrt uns total, dass ihr das mit uns teilt. Also sehr gern weiterhin, es ist gut bei uns aufgehoben, nur wir beide lesen das, Diana und ich, und antworten gegebenenfalls oder nehmen die Themen eben hier im Podcast auf. Also gerne weiter schreiben an podcast@brigitte.de, auch gerne mit der Bitte, das kommt jetzt vermehrt, falls ihr Flyer haben wollt, zum Auslegen, Verschenken. Die Krönung war, dass wir neulich jemanden hatten, der Suppen verschickt und das gerne in seine Pakete mit reintun will, um seine Kundinnen auf den Podcast aufmerksam zu machen. Also vielen Dank dafür und Ihnen auch nochmal, Frau Professor Dr. Michael.
Danke, wiederhören.
Tschüss.